Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmsuppe, der Foto- und Videopodcast mit Ralf und Felix.
Ja, ich meine, das passt ja auch ganz gut zum Thema Fails heute.
Dass wir direkt schon wieder mit unseren Mikros hier am Rumwerkeln sind.
Genau, dass wieder die Audioeinstellungen nicht klappen. Oder eigentlich hoffentlich das, jetzt klappen.
Wäre das hier nämlich schon die Folge 16, aber wir sagen, das ist jetzt die Folge 15.
Genau, ja. Soll ich da mal erzählen?
Passend zum Thema Fail, will mein Hund jetzt direkt auf meinen Schoß springen, während wir gerade hier mit dem Interview starten.
Mach mal Platz. Ah, okay.
Mach mal Platz. Sie ist heute extrem liebesbedürftig.
Ah ja, hast du nicht genug gestreichelt?
Eigentlich schon, aber manche Tage brauchst du einfach mehr als an anderen.
Ja, eigentlich war die Folge 15 ja mit einem Gast geplant, die wir auch schon aufgenommen hatten, beziehungsweise wir waren auch bei unserem Gast und hatten auch ein super Gespräch. Und dann irgendwann, wie wir fertig waren mit dem Podcast aufnehmen, ich habe die Lavalier-Mikrofone mitgebracht und irgendwann gucke ich auf mein Lavalier-Mikrofon und sehe nur, okay, da ist kein Licht, also das Mikrofon ist aus. Und dann haben wir geguckt, da waren beide Lavalier-Mikrofone von mir aus und ich hatte am Tag der Aufnahme davor noch ein Firmware-Update gemacht. Und wie ich dann wieder zu Hause ankam, ist mir aufgefallen, dass mit diesem Firmware-Update auch die Audiorekorder auf nicht automatisch aufnehmen gestellt waren. Und einfach die Tonspur von mir und von unserem Gast weg waren. Dann hattest du Gott sei Dank deins noch dabei.
Ja.
Und das war
aber trotzdem dann einfach, war die Tonqualität halt so schlecht. Ne? Wir haben beide dasselbe Funkmikrofon von Rode und normalerweise ist das eigentlich idiotensicher, man schaltet es einfach nur ein und das ist dann einfach ein Audiorekorder, der nimmt alles auf, sogar mit 32 Bit, also da muss man auch nichts auspegeln und so weiter, das klingt eigentlich immer ganz gut, da kann man nichts falsch machen normalerweise. Ja, aber jetzt Firmware-Update hätte ich jetzt auch nicht gedacht, normalerweise bleiben ja eigentlich die Einstellungen bestehen, wenn man so ein Update einspielt, aber scheinbar war das dann wirklich so ein großes Update.
Ja. Ja, wobei, also ich kann mich auch daran erinnern, dass ich schon mal Firmware-Updates gemacht habe und das meine Einstellungen nicht überspielt hat. Also deswegen wundert mich das halt. Aber wahrscheinlich, ja, wie du gesagt hast, war es ein Major-Update oder sowas.
War halt natürlich extrem doof, weil wir zum allerersten Mal einen Gast hatten und auch echt super lange gequatscht haben und super interessante Sachen,
ja,
die uns erzählt hat. Also hallo Laura hier von der Stelle, wir müssen den Podcast leider nochmal aufnehmen. Ja. Beim nächsten Mal wird es dann noch besser, das Gespräch, bin ich mir sicher.
Ja, genau.
Ja, ja. Da haben wir gedacht, dann machen wir direkt heute den Podcast mal zum Thema Fails. Ich hatte ja auch schon mal in einer Folge erzählt, dass ich schon mal ein Fotoshooting hatte, wo ich vergessen habe, die Speicherkarte einzulegen. Vielleicht kann Felix jetzt direkt mal weitermachen, was bei ihm schon für Fails passiert sind.
Oh, mir ist letztens bei der Beerdigung, wie ich die Beerdigung gefilmt habe, ist mir ein Fail passiert. Und zwar, also ich weiß nicht, ob das wirklich mein Fail war oder ob der Gimbal, den ich benutzt habe, einfach gefailt hat. Aber währenddessen, also während ich am Film war, am Aufnehmen, hat sich einfach der Gimbal abgeschaltet. Und die Kamera ist halt einfach total, ich habe so Panik bekommen. Habe die Kamera irgendwie festgehalten, habe den Gimbal wieder angemacht. Der ist einfach in Standby-Modus gegangen, wahrscheinlich weil ihm zu wenig Input war oder so. Ja, da war ich auch erstmal geschockt. Und dann gleich danach ist mir dann der Fail passiert, dass ich auf Aufnehmen gedrückt habe am Gimbal. Und ich weiß nicht, wieso, die Kamera hat nicht aufgenommen. Und ich habe dann munter drauf los oder weiter gefilmt und habe schöne Bewegungen gemacht und so. Und irgendwann so nach, keine Ahnung, einer Minute, zwei, fällt mir auf einmal auf, dass bei der Kamera das Record-Zeichen nicht blinkt. Ja, und dann haben mir halt 2 Minuten Aufnahme gefehlt. War aber kein Problem, weil ich hatte eine zweite Kamera und konnte es darüber retten. Ja.
Ja, das ist einfach ein Riesenthema, weil es alles so schief gehen kann. Was schief gehen kann, das geht auch schief. Also das hatte ich schon ziemlich oft bei meinem Ronin. Irgendwie auch, also dreimal macht er Rekord und einmal macht das dann wieder nicht und du kriegst es aber einfach nicht mit und dann geht es auch gar nicht mehr. Mhm. Und dann muss ich das Steuerkabel neu einstecken, entweder in den Ronin oder in die Kamera. Dann sagt er direkt wieder Verbindung zur Kamera hergestellt und dann geht es auch wieder lange. Und dann geht es aber irgendwann auch wieder nicht mehr. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein Wackelkontakt vom Kabel ist, glaube ich eigentlich nicht, weil die Kabel ja alle relativ hochwertig sind und die Kamera ist auch noch neu. Mhm. Also das kontrolliere ich eigentlich fast jedes Mal, ob er wirklich den Befehl von der Aufnahme vom Ronin halt gestartet hat.
Ja, das ist halt auch das Schöne an Fails. Man macht es halt nur einmal im Idealfall.
Aber das passiert mir immer. Ich drücke dann auch mal und wenn du so wirklich in der Aktion bist, gerade mit dem Gimbal, letzte Woche habe ich einen Bauernhof gefilmt mit Hühnern und Kühen und was weiß ich was alles. Und da bist du ja nur am Rumrennen. Die Leute waren super nett, wo ich da war, aber die haben auch keine Minute auf mich gewartet. Ne? Da war also nichts mit Ansage und jetzt los und so weiter. Die haben einfach ihr Programm abgespult, was sie immer so machen. Und ich habe halt versucht, die Bilder einzufangen. Und ja, und da in der Hitze des Gefechts geht natürlich schon mal ein bisschen was unter.
Ja, klar.
Ja. Apropos Ronin, vielleicht noch ganz kurz zwischen den Fails. Am 15. Juni hat DJI gestern so einen Teaser gemacht, kommt wohl ein neuer Ronin raus oder zwei neue Ronins. Also
okay.
Das Nachfolgemodell von unseren, wir haben ja beide den RS2.
Ja, genau.
Und soll jetzt der RS3 und der RS3 Pro vorgestellt werden. Bin ich mal gespannt, was sie da eigentlich noch verbessern wollen, weil ich bin super happy mit dem RS2. Mhm. Irgendwie die Verbindung soll irgendwie wohl eine bessere Übertragbarkeit noch irgendwie für externe Monitor und so soll es geben. Mhm. Ja, mal schauen, was sie machen. Wahrscheinlich noch ein bisschen leichter, noch ein bisschen dickere Batterie, wobei ich die Batterie eigentlich auch nie leer kriege an so einem normalen Drehtag. Also die ist schon echt gut. Also da müssen sie schon wirklich was ganz Besonderes einbauen, dass ich Lust hätte, mir den noch zu kaufen. Also da vermisse ich jetzt tatsächlich ganz wenig.
Ja, ich stimme dir dazu. Also ich bin eigentlich, also bis auf die paar Fails, die mir damit schon passiert sind, eigentlich wunschlos glücklich damit.
Ja.
Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich jetzt irgendwie noch mehr Leistung oder sowas brauchen würde oder andere Features hätte. Ich meine, klar, du hast dieses Raven-Eye-System noch drauf. Das habe ich noch nie getestet.
Ja, ich denke, das ist so ein bisschen wie bei Handys, habe ich so ein bisschen den Eindruck, die müssen einfach tonusmäßig neue Geräte rausbringen.
Ja, klar.
Bei Drohnen, also jetzt, ich habe jetzt auch die neue Mini 3, da bin ich echt super happy. Ne? Das ist einfach ein wirklicher Schritt. Ich hatte ja vorher die die DJI Air. Und das ist einfach ein krasser Unterschied von der Bildqualität, auch vom Fliegen her, die ist nochmal ruhiger, obwohl die ja viel leichter ist. Und da hat es jetzt für mich absolut Sinn gemacht, zu upgraden oder zu downgraden, je nachdem, wie man sieht. Also größenmäßig habe ich gedowngradet.
Ja.
Ja, aber jetzt beim Gimbal habe ich wirklich überhaupt keinen Bedarf. Ich habe auch noch den alten SC, das war mein, aber tatsächlich sogar schon mein dritter Gimbal. Ich hatte schon einige Gimbals vorher, aber von anderen Herstellern, ich komme gar nicht mehr auf den Namen, Cine 2000 oder so, die waren einfach nicht so bekannt. Und das war hier der SC, das war dann mein erster von DJI, der ist auch noch super. Also der hat halt kein Display, aber stabilisieren tut der genauso gut. Also es ist ein bisschen aufwendiger, den zu konfigurieren. Das geht bei dem Ronin RS2 halt etwas schneller. Vor allen Dingen kann ich den so konfiguriert lassen. Bei dem kleinen SC musst du halt jedes Mal neu einstellen, wenn du da die Kamera wegnimmst. Das ist halt ein bisschen nervig. Der RS2 hat ja zwei Platten und die obere Platte, wenn man die ja bündig schiebt, diese Arca Swiss Platte, brauchst du im Prinzip ja die große Manfrotto Platte überhaupt nicht mehr zu verschieben und dann passt das, wenn du die Kamera wieder draufsetzt.
Ja, das stimmt.
Ja, hast du noch mehr Fails? Das war ja noch gar kein schlimmer Fail. Können auch andere Fails sein, müssen keine beruflichen Fails sein. Vielleicht deine Frauen-Fails.
Meine Frauen-Fails? Na, da habe ich natürlich keine Fails. Nee, ja, ein Fail, aber der war auch, ja, hobbymäßig, berufsmäßig. Ich glaube, den habe ich aber schon mal erzählt. Ich habe ja eine FPV-Drohne oder hatte eine FPV-Drohne. Mittlerweile ist die in Einzelteile zerlegt hier in der Kiste. Aber wie ich mit dem Ding geübt habe und geflogen bin und so weiter und so fort, da, also wie ich da in dieses Thema eingestiegen bin, war alles neu und alles aufregend. Und wir waren irgendwo in der Nähe von Trier, bei irgendwelchen, da war halt so eine riesen Wiese und auf dieser Wiese stand ein ganz großer Baum. Natürlich wollte natürlich irgendwelche Stunts üben und irgendwelche coolen Flugmanöver üben und so weiter und so fort. Und bin dann natürlich um den Baum rumgeflogen, hat alles super funktioniert. Ich hatte irgendwie drei Akkus dabei und habe dann irgendwie, ich glaube, zwei Akkus ohne irgendwelche Probleme verflogen. Und mit dem letzten Akku habe ich mir dann gedacht, naja, okay, ich mache jetzt ein Manöver und zwar fliege ich über den Baum drüber. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das so gut beschreiben kann, ohne es zu zeigen. Auf jeden Fall ein Flugmanöver, wo die Drohne praktisch mit der Kamera immer auf den Baum gerichtet ist und dann über den Baum drüber fliegt. Und ja, dieses Flugmanöver endete halt dann damit, dass die Drohne im Baum stecken geblieben ist. Und normalerweise, die FPV-Drohnen sind auch ziemlich cool ausgelegt. Du kannst dann die Motoren rückwärts drehen eben, dass du eine andere Schubkraft hast, um dich zum Beispiel aus so Situationen zu befreien. Und ich habe mich irgendwie wieder versucht, daraus zu befreien, habe das Ganze aber noch schlimmer gemacht und die Drohne hing halt einfach wirklich in diesem Baum fest. Und dann habe ich versucht, oder wollte dann diesen Baum hochklettern, um die Drohne zu holen. Hat alles nicht geklappt. Irgendwann hat mir dann mein Vater ausgeholfen. Der hat so ein, so für die Kunstgeschichte hatten die da so ein Riesenstativ, wo die Gebäude eben fotografieren können, wo die Kamera draufschrauben können, das Stativ irgendwie auf, keine Ahnung, 3-4 Meter oder 2-3 Meter, wie auch immer, ausfahren können und dann eben Fotos machen können. Und mit diesem Stativ habe ich dann letztendlich diese Drohne so aus dem Baum gestochert. Ja, das war einer meiner größten Fails, was FPV-Drohnen angeht.
Aber sie hat dann überlebt. Sie ist nicht runtergefallen. Hast du sie schnappen können dann, oder?
Ja, also die ist dann runtergefallen. Ich meine, die sind ja auch relativ widerstandsfähig. Es war dann auch, ich glaube, der Akku war durch, aber ansonsten war jetzt eigentlich nichts kaputt. Ein Propeller, klar, die Propeller waren Schrott, aber ja.
Das hatte ich schon mal erzählt, ich habe mal zwei Drohnen gekriegt am Anfang, als das noch ziemlich neu war. Und habe mir dann ja ein Hochstativ gekauft mit 15 Metern. Mhm. So ein richtig hohes, schweres Metallding. Ne? Und das war eigentlich aber total cool, weil es so sicher war. Und dann jetzt konnte ich schon, ich glaube, die 5D hatte ich damals sogar schon von Ken. Konntest also ein richtiges Spiegelreflex drauf machen. Mhm. Ich war so ein bisschen auf grüner Wiese damit. Und das war ein Auftrag von einer Architektin, die das Haus geplant hatte. Und die wollte das quasi für ihre Homepage oder für ihre Mappe so als Referenzobjekt fotografiert haben. Und die stand neben mir. Und ich hatte ihr auch erzählt, ist kein Problem, ich kann dir zeigen. Da konnte man halt per USB einen Rechner anschließen und dann auch mit so einer Steuersoftware von Ken konnte man die Kamera dann auslösen und auch das Live-View-Bild dann sehen. Und dann hatte ich aber kein so langes USB-Kabel und ich musste tatsächlich an dem Tag das Ding fast ganz ausziehen. Hatte auch nichts dabei, kein Taser, kein gar nichts. Und dann habe ich so mehrere USB-Kabel aneinander gesteckt und jedes Mal, wenn ich so fast dahin war, wo ich wollte, da war ein Verbinder, der war halt sehr locker. Und dann hat sich das Kabel immer wieder gelöst und ich dann jedes Mal wieder das schwere Stativ runter, das Kabel dann wieder eingestöpselt und gehofft, dass es irgendwie hält dies beim nächsten Mal. Und nachher habe ich es dann irgendwie verknotet, aber das war irgendwie, haben wir 2-3 Mal. Und dann mit dem Kunden so daneben, ja, da wird einem dann auch warm. Ne? Da kommt man natürlich gerade professionell rüber, wenn dann überhaupt nichts funktioniert am Anfang. Und
na klar.
Man fängt da an zu rudern.
Ja.
Ja, aber sonst ist tatsächlich so schrecklich viel, oder ich habe es verdrängt, kann natürlich auch sein. Das ist ja der Vorteil in meinem Alter, dass man die schlechten Sachen alle direkt vergisst.
Ja, nicht nur in deinem Alter, also mir fällt jetzt auch gerade nichts ein.
Ja, vielleicht ist ja wenig passiert. Also ich habe mich schon mal festgefahren, das ist aber auch schon länger her, auch beim Filmdreh. Ich hatte damals, als die SUVs so ganz, ganz neu kamen, hatte ich auch am Anfang mehr einen gekauft, aber da war natürlich kein SUV. War so ein Kia Sportage, das allererste Modell von Kia damals, was so in die Richtung ging. War aber ein ganz normaler Zweiradantrieb und die Filmaufnahmen sollte ich auch an irgendeinem Berg machen oder hat es vorher ein bisschen geregnet, war auch ziemlich matschig und da habe ich mich auf dem Weg dann zu den Dreharbeiten direkt schön festgefahren und dann musste mich dann irgendein Bauer da rausziehen und das war wirklich ein bisschen kritisch, weil da waren Modelle dabei, die halt war für so einen Tourismusfilm. Die dann warteten und dann dieses ganze Prozedere hat dann doch fast 1,5 Stunden gedauert, bis ich dann mit dem Auto, mit dem ganzen Equipment, ich hatte einen Kran noch in dem Auto, so einen kleinen Kran und das ganze Gelumps und bis ich dann an dem Drehort war. Aber trotzdem hat der Film dann hingehauen.
Ja. Naja, okay, cool. Ja, mir ist jetzt auch gerade noch was eingefallen. Und zwar habe ich ja vor kurzem die Abiturienten in den Abi-Jahrgang, ich glaube, ja, also diesen Abi-Jahrgang fotografiert. Und ich, du kennst die Story. Ich habe zwei Blitze gehabt. Genau, ja, zwei Blitze hatte ich am Set. Also das war hier in Prüm in so einer Halle. Und genau, ich habe alles aufgebaut. Ich habe den Auftrag über einen anderen Fotografen bekommen. Und die war dann auch da und hat dann irgendwie noch bei mir gesessen in diesem Raum und wir haben gequatscht und die hatte so einen Aufsteckblitz eben dabei, um unten die Feier zu fotografieren. Und ich habe da oben eben mein Setup, um dann ja so Studioporträts eben von den, die wollten, von den Familien oder Freunden oder wie auch immer zu machen. Und sie steckt eben diesen Aufsteckblitz ein. Und jedes Mal, wenn sie abgedrückt hat, haben halt meine Blitze auch gefeuert. Und ich hatte halt keine Ahnung, dass das über Infrarot geht. Und habe halt total Panik bekommen, dass wenn sie jetzt unten fotografiert, die ganze Zeit meine Blitze feuern. Und habe dann da rumgedoktert. Und ich habe dich auch noch angerufen, total verzweifelt. Ich gedacht habe so, hey, warum, was ist jetzt los? Warum gehen meine Blitze nicht? Beziehungsweise warum gehen die aber halt nicht so, wie ich das will? Und dann habe ich so viel rumgebastelt, dass dann letztendlich mit meinem Auslöser die Blitze nicht mehr funktioniert haben. Ja, dann habe ich dich angerufen, du hast mir dann auch geholfen. Ich habe die dann auch wieder in die richtigen Gruppen bekommen und dann hat zum Schluss alles geklappt, Gott sei Dank. Aber das war da war ich am Schwitzen, das war der Wahnsinn.
Dieser Slave-Modus, ne?
Den
muss man halt ausschalten, wenn man über Funk normalerweise die triggert, braucht man die Slave-Funktion ja gar nicht, aber standardmäßig ist die meistens halt aktiviert.
Ja, ja.
Bei Hänsel ist das ganz schön, da, bei den größeren Blitzen, da hast du dafür alles ja einen Knopf, da kannst du das einfach mit einem Knopf ein- und ausschalten, dann fällt das direkt auf, ne? Aber wenn das alles elektronisch halt nur übers Menü einzustellen ist und man hat es länger nicht mehr gemacht, geht mir bei. Ich habe ja jetzt auch Godox Akkublitze, die kleinen, die so ziemlich cool sind, aber durch dieses Gefissel da in dem Menü, wenn man beim Kunden ist, ja, am besten stellt man alles schon vorher ein. Aber man weiß ja auch nicht, was trifft man eigentlich beim Kunden vor.
Ja, genau.
Ich habe jetzt aber auch nicht so viel, ich habe nur 4 Stück und mache dann halt direkt mal 3 Gruppen, A, B, C. Ich habe die auch beschriftet, die Blitze, das hilft auf jeden Fall.
Mhm.
Blitz 1, Blitz 2, Blitz 3 und das ist dann Gruppe A, B, C. Dass schon mal direkt weiß, okay, und dann den vierten, den mache ich dann, wenn ich ihn überhaupt brauche, ich brauche ja nicht immer 4 Blitze.
Mhm.
Normalerweise fange ich dann mit dem ersten Blitz an, das ist dann mein Hauptblitz und so weiter. Dann, wenn man so ein bisschen System hat, kann nicht so viel schief gehen und da ist man schon, sage ich mal, ein bisschen entspannter beim Kunden, weil man immer denselben Ablauf auch hat.
Ja, ja. Ja, normalerweise, also wie ich das im Studio noch alles hatte, die ganzen Blitze, da ist mir das auch nie passiert. Also da konnte ich die auch alle immer einstellen und ich weiß nicht, ich glaube, dass ich halt einfach in der Panik dann irgendwas verstellt habe, was ich dann nicht mehr auf dem Schirm hatte.
Mhm.
Aber lustigerweise seitdem, ich weiß nicht, ob es an den Batterien vom Auslöser, also von dem Remote-Trigger liegt, seitdem hatte ich nochmal ein Shooting, bei dem die auch wieder nicht wollten. Da haben die einfach nicht mehr ausgelöst. Und ja, ich weiß nicht, ob es am Trigger liegt oder.
Ich habe das, genau, ich habe das öfter bei dem Godox, weil der sitzt so stramm auf meiner Sony.
Mhm.
Und dann muss ich noch so einen halben Millimeter gefühlt den Blitzschuh irgendwie vorschieben. Das sind ja so elektronische Kontakte. Ne? Das ist ja nicht mehr dieser alte, dicke Mittenkontakt, sage ich mal, den man früher zum Blitzen hatte, sondern das hier sind ja jetzt so elektronische Kontakte, wo ich auch immer Angst habe, ich mache mir da irgendwas kaputt. Aber der ist wirklich so stramm. Ich nehme meist dann nochmal ganz runter. Ich habe den aber auch tatsächlich doppelt, einfach weil ich nicht so ein Vertrauen in diese Godox-Transmitter habe.
Ja, da muss ich auch sagen, bin ich ein bisschen vorsichtig.
Ja.
Also ich habe jetzt hier den X-Pro, glaube ich. Ich glaube, du hast den gleichen, oder?
Genau, den habe ich auch. Und dann habe ich das etwas günstigere Modell.
Mhm.
Den den habe ich dann quasi als Backup und dann auch immer beide Batterien vollgeladen.
Ja, ich brauche jetzt einen für meine Fuji, weil der ist jetzt noch für die Panasonic. Finde ich auch blöd, dass sie halt alle ihre eigenen Kontakte haben, dass du nicht einen Blitzauslöser draufstecken kannst und Vollgas.
Ja, alle früher war es halt noch, das Argument ist heute wahrscheinlich immer noch, dass die Hersteller halt ihre eigenen Blitze verkaufen wollten. Canon hatte ja zum Beispiel immer eine relativ gute Kompaktblitzlinie, aber heute bedienen sich doch die meisten Leute bei Fremdherstellern oder sind mal die Professionellen, in Anführungszeichen wie wir, die kaufen ja dann doch meist irgendwie externe Sachen.
Naja, klar.
Ja. Die arbeiten ja nicht mit Aufsteckblitzen, aber Canon zum Beispiel oder Nikon, die hatten immer eigene Systemblitze und deswegen wahrscheinlich dann auch ihr eigenes Ding gemacht, damit sie ihren Krempel verkaufen können.
Ja, Blitzen ist auch so eine Sache, wo man sehr viel falsch machen kann. Oder ich am Anfang sehr viel falsch gemacht habe.
Ja, das ist, obwohl es eigentlich so einfach ist, ne? Weil man es ja heute auch sieht. Ne?
Ja,
früher klar. Analog ist, das war natürlich eine ganz andere Nummer, ne? Wenn du dann, habe aber auch analog nicht wirklich geblitzt, also nicht mit extern. Ich hatte zwar einen externen Belichtungsmesser, aber als ich wirklich angefangen habe zu fotografieren, beruflich, da hatte ich dann die ersten China-Blitze mir gekauft. Da hatte ich dann auch eine Digitalkamera. Also analog auf Film habe ich nur aus Spaß oder so mal geblitzt oder mit einem Aufsteckblitz.
Aber misst du jetzt noch, wenn du blitzt?
Nee.
Also es gibt ja viele, die dann noch messen. Und dann die Kameraeinstellungen so anpassen.
Man darf, das ist ja der Vorteil von den neuen Kameras, also gerade jetzt an der A1, der Sucher von der A1, das ist einfach so geil, wenn du da durchguckst. Also ich gucke nie aufs Display der Kamera, weil die habe ich wegen dem Film immer auf maximale Helligkeit eingestellt. Das kann man schon mal ein bisschen verzerren. Aber der Sucher, gerade von der A1, ich glaube, der hat über 7 Millionen Bildpunkte. Das ist schon fast wie so eine Kinoleinwand, finde ich, wenn du da reinguckst. Da kann man das Licht so gut beurteilen. Dann braucht man kein Belichtungsmesser mehr. Aber ich habe ihn noch, so einen alten Gossen, irgendwas. Ja, vielleicht, wenn ich nochmal analog irgendwas machen würde, dann könnte ich mir vielleicht vorstellen, wenn ich nochmal Bock habe, irgendwas mit Film zu machen und dann ein richtig altes Schätzchen nochmal kaufen, wo dann auch kein Belichtungsmesser eingebaut ist oder wo man dann immer mit Blitz mal arbeiten will, dass man dann den Blitz misst.
Ja, aber letztendlich ist es ja auch so, wenn du ein paar Mal geblitzt hast, also in dem Setting, dann merkst du es ja auch relativ schnell. Also zum Beispiel, wie ich das Studio noch hatte, habe ich die Blitze halt immer auf die Leistung eingestellt, die ich halt im Bild haben wollte. Und die Blende halt konstant auf Blende 8 gelassen und ja, ISO Minimum. Verschlusszeit 250 und da ändert sich ja nicht viel. Also klar, du kannst dann die Belichtung ändern, indem du die Blitze verschiebst oder sowas oder dann mit der Leistung anpasst, aber ja, ich habe nur den Fehler gemacht, ich habe mir zu starke Blitze gekauft. Also ich habe mir die, ich glaube, also von Godox DP600 heißen die, 600 Watt und
so viel braucht man gar nicht, ne?
Nee, es ist, ich dachte, je mehr, desto besser, weil dann kann ich runtergehen. Also dann kann ich es granularer einstellen. Aber eigentlich war das, ja, war die Herangehensweise falsch. Weil auf Maximum, also, ja, das ist halt 600 Watt zu blitzen. Das macht ja keinen Spaß. Das ist saulaut. Und für die vor der Kamera ist es unangenehm, weil es halt doch sehr hell ist. Und ja.
Ich habe jetzt auch zwei 200er, zwei 300 Wattsekunden und ein 400 Wattsekunden. Also ich habe jetzt 5 Godox-Blitze. Die Hensel, da gab es halt nicht so viele. Die hatten 250 und 500. Da hatte ich fast oder zwei 250er. 8 500er. Ich hatte sehr viele Blitze von Hensel oder habe sie immer noch. da hatte ich oft das Problem, dass die einfach, die 500er, die sind einfach zu stark. Die konntest du auch nicht so fein regeln. Die sind ja schon etwas älter. Pro Expert hießen die Blitze. Das sind zwar so Arbeitstiere, ja, die werden in 100 Jahren noch funktionieren. Ne? Da hatte ich auch nie ein Problem mit, außer, das ist vielleicht auch noch ein Fail. Das kann ich noch erzählen. Ich hatte ein Gruppenshooting und hatte mir einen ganz neuen Blitz von Hensel gekauft. Ich glaube, der heißt auch Expert. Auf jeden Fall sind die auch schweineteuer, kostete, glaube ich, 1400 Euro. 500 Watt. Der hatte dieses FreeMast ganz neu. Damit konntest du, ja, es geht jetzt zu sehr in die Tiefe, damit konntest du Sachen geblitzt freistellen. Der macht im Prinzip ein ganz helles Bild und dann dunkles Bild. Also war ganz, ganz neu, originell von Hensel, über die Blitztechnik im Prinzip Freisteller zu ermöglichen. Und das wollte ich gerne mal ausprobieren. Und den Blitz hatte ich dann im Einsatz mit 7 anderen Blitzen für ein größeres Gruppenshooting, war so ein Business-Shooting in meinem großen Studio noch in Leipzig. Und hatte alles schön aufgebaut. Und dann hat das Modell, wollte mir, glaube ich, irgendwie helfen, weil ich irgendwie aus dem einen Setup in andere Setups gehen wollte. Und ich sage normal immer, nee, lass mich das machen. In dem Moment aber schon, weil der Schwerpunkt ja so hoch, das Stativ war auch relativ weit ausgezogen, weil ich gegen die Decke geblitzt habe mit dem Blitz. Und dann hat das Modell wahrscheinlich gedacht, okay, krass, der ist ja so kopflastig dann und das konnte es irgendwie nicht halten. Und dann ist das Ding voll auf die Blitzröhre gekracht. Das war so ein Betonboden in dem Studio. Okay. Und so die ganze Elektronik komplett zusammengequetscht, wie bei so einem Frontalaufprall beim Auto. Ja, und da war dann auch nichts mehr zu machen. Und sie hatte leider auch keine Versicherung, weil normal hätte ja dann die Haftpflicht von ihr das irgendwie noch übernommen.
Ja,
und ich bin auch nicht versichert gegen solche Sachen, wenn jemand anders mein Equipment quasi schrottet. Ich habe eine eigene Haftpflicht, aber jetzt nichts. Ja, das war ein teurer Spaß. Also das war da.
Ja, das glaube ich.
War, glaube ich, auch das zweite Shooting mit dem Blitz.
Ja. Und hast du den dann nochmal gekauft, den gleichen?
Den habe ich mir dann nochmal gekauft, sogar noch zweimal. Ich hatte damals einen sehr fähigen Hensel-Vertreter in Leipzig, der... Ich hatte das ja als Mietstudio auch konzipiert, ne? Deswegen hatte ich auch so viele Blitze und ich wollte auch die neueste Technik. Ich hatte auch einen richtigen Generator mit, oh, ich glaube, 3000 Watt Sekunden. Also allein der Generator hat 4.500 Euro damals gekostet. Die sind dann nochmal schneller, wenn du jetzt so Mode-Fächen-Sachen machen willst. Die arbeiten halt normal nicht mit so Kompaktgeräten, wie du die jetzt hast oder wie ich die jetzt auch nutze, sondern die arbeiten mit dem Generator. Und dann hatte ich den Porti von Hensel auch im Studio, halt so diesen neuen mit 1200 Wattsekunden. Also ich hatte insgesamt fast 15.000 Euro in Blitztechnik nochmal investiert für dieses Studio damals, weil ich dachte, das Studio hatte ja auch fast 400 Quadratmeter, war jetzt auch nicht so günstig zu mieten. Und ich wollte, wenn jemand das mietet, dass er dann auch Top-Technik von mir mieten kann oder nutzen kann, ne? Konnte man dann separat zu dem Raum mitmieten oder nicht, aber habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, das hat sich einfach nicht gelohnt in Leipzig damals. Das, die ganzen Mode-Fächen-Sachen, das passiert eher so in Berlin und Hamburg. Ich hatte ganz, ganz wenige Vermietungen, weil in Leipzig einfach so in dem Werbebereich nicht so viel funktioniert. Hatte ja auch eine riesen Hohlkehle da einbauen lassen in das Studio, die auch fast nie genutzt wurde. Also ich hatte vielleicht eine Vermietung im Monat. Das war alles. Also das war viel zu wenig. Ich habe es dann halt selber genutzt und das hat es mir aber auch ein bisschen vermiest, weil das Studio einfach durch die Größe relativ teuer war. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich dann auch immer in dem Studio produzieren für meinen Stock.
Ja.
Und es ist eigentlich schöner, wenn du auch mal die Location wechseln kannst, einfach wegen der Vielfalt, und hatte dann irgendwann auch keine Lust mehr auf das Studio, weil dann hat man alles abfotografiert und wenn man dann Druck hat und denkt, okay, ich muss jetzt hier immer fotografieren, weil ich so viel Miete bezahle, habe ich irgendwann gesagt, nee, ich brauche einfach nicht mehr so ein Riesenstudio. Das hat mich damals mehr belastet, als dass es mir dann was gebracht hat, obwohl es ein cooler Raum war mit so alten Industriefenstern. Eigentlich super geiler Raum, aber nicht, wenn man ihn halt immer dauerhaft bespielen muss. Ne?
Ja, na klar.
Ja, das war vielleicht auch noch ein Fail. Also es waren doch so ein paar. Wir haben das auch noch relativ aufwendig umgebaut. Aber was heißt Fail? Das war halt eine Investition. Und ich habe damals einfach auch viel Geld verdient mit Stock. Und da haben wir halt noch ein Badezimmer eingebaut, einen richtig großen Technikraum. Der Raum war im Prinzip, das war eine Industriehalle, die leer war. Und wir haben die komplett ausgebaut mit Zwischenwänden, mit dieser Hohlkehle, Technikraum, alles streichen lassen, Trockenbau neu machen lassen, Toilette, Badezimmer einbauen lassen, war keine Toilette, kein Badezimmer drin, war keine Küche drin. Das haben wir dann alles investiert, sage ich mal, und dann irgendwie 3 Jahre genutzt. Das war natürlich, vom Verhältnis hätte man sich viel besser natürlich was gemietet, anstatt das, aber das weiß man halt immer erst, wenn es dann, wenn man es mal probiert hat.
Ja, weiß man immer im Nachhinein erst.
Und über dieses Studio sind meine Stockeinnahmen damals schon nochmal doch stark angestiegen, weil ich einfach diesen Industriestil damals viel gemacht habe, viel Business-Kontext in so Berliner Style habe ich das immer genannt, obwohl es in Leipzig war, aber so diese riesen Loftgebäude, 4,5 Meter hohe Decken und so Stahlsäulen in der Mitte, es war einfach ein geiler Raum und die Bilder haben sich auch gut verkauft. Das kannst du halt auch mal nicht eben so irgendwie nachproduzieren oder woanders, was weiß ich, in Indien zum Beispiel fotografieren. Da musst du auch so Räume haben, die so aussehen. Ne? Diese Industriekultur musst du dann haben.
Ja, ja.
Von daher war das jetzt auch kein Fail. Ja.
Ja, klar. War halt ein Experiment.
Ja,
oder? Ja. Ja, ich finde es aber auch wichtig, solche Dinge auszuprobieren. Also ich meine, letztendlich war das ja bei uns oder bei mir im ganz Kleinen auch so. Ich hatte ja auch ein Studio und da habe aber halt auch gemerkt, okay, eigentlich lohnt sich das nicht. Also eigentlich lohnt sich es nicht, für eben jeden Tag dieses Studio zur Verfügung zu haben, außer das Studio ist halt jeden Tag ausgelastet. Hm. Und bei mir war es halt nicht jeden Tag ausgelastet und irgendwann habe ich dann auch gesagt, okay, bringt mir jetzt nicht so viel. Für das Geld kann ich mir dann auch ein Studio anmieten oder auf eine andere Location ausweichen.
Ja, es ist natürlich schön, einen Raum zu haben, wo man einfach so den Technikkram, finde ich, abstellt. Das habe ich jetzt ja auch wieder.
Ja.
Aber viel mehr brauche ich jetzt tatsächlich auch nicht. Ne, dass man mal zur Not kann ich da auch mal ein Porträt machen oder so ein bisschen was machen. Kennst ja mein Büro, aber das hat jetzt zum Beispiel nur 65 Quadratmeter.
Ja.
Meine Frau arbeitet ja auch noch mit mir zusammen da in dem Büro und das finde ich jetzt, da ist noch ein kleiner separater Technikraum dabei, das ist ziemlich cool. Mhm. Und ich habe es halt nicht zu Hause so das Ganze, weil ich doch relativ viel Krempel einfach habe und das ist schön, dass man das so ein bisschen trennt vom, dass du nicht im Keller, wo die ganzen Fahrräder stehen, auch noch dein ganzes Fotogelumps rumliegen hast.
Ja, du lachst. Ja. Im Keller. Ja, ich gucke hier links und rechts neben mir, bin belagert mit Fotos.
Keller.
Ja, nee. Bei uns, unser Vermieter wollte den Keller zu einer Wohnung ausbauen. Hat er bis jetzt noch nicht gemacht. Und ja, jetzt haben wir halt keinen Keller. Und ich habe das ganze Zeug hier in meinem Büro. Und es ist halt einfach zu viel Zeug für diesen kleinen Raum. Ja. Also mein Büro hat, ja, wie viel wird das haben? 10, 12 Quadratmeter oder sowas. Mhm. Und ich habe jetzt so einen Eckschreibtisch und habe unter den Eckschreibtisch alle Softboxen schön zusammengefaltet und Stative und die Blitze und so weiter. Ja.
Ich sehe aber noch eine weiße Wand, da könntest du noch ein Regal hinstellen.
Ja, habe ich mir auch überlegt, irgendwie so ein Regal. Aber das Problem ist dann mit der Raum, also dadurch, dass ich sitze in der Mitte des Raums praktisch durch den Schreibtisch, weil der so tief ist. Und wenn ich jetzt hinter mir noch ein Regal habe, dann habe ich praktisch gar keinen Platz mehr. Irgendwas muss ich mir da noch überlegen. Ich muss aber mit dem Vermieter reden, weil eigentlich ein Keller oder ein Abstellraum oder irgendwas, ja, wäre schon noch ganz cool. Vielleicht kann er da irgendwas machen.
So habe ich in Mallorca auch lange dann gearbeitet, wie du jetzt. Und dann hatte ich im Rücken so einen weißen IKEA-Kleiderschrank. Mhm. Einfach so einen zweiflügeligen 1,80 Meter Kleiderschrank, 2,20 Meter hoch oder so. Und da hatte ich mein ganzes Equipment in diesem Kleiderschrank. Das war schon mal ganz schön, dass es optisch zumindest dann weg war. Ja. Aber wenn ich so ein bisschen mit dem Stuhl nach hinten gerückt bin, schieße ich dann auch gegen die Schrankwände. Das, ja. Und trotzdem hatte man immer so ein bisschen dieses aufgeräumt Gefühl. Ja.
Mhm.
Aber Mallorca war halt auch, sagen wir jetzt nicht teurer als deutsche Städte, oder Palma haben wir ja gewohnt, aber die Wohnung hatte halt auch nur knapp 100 Quadratmeter mit 4 Personen. Große Dachterrasse zwar und Balkon, aber so, da war einfach auch nicht viel. Und Kellerraum hatten wir auch, da wurde ständig eingebrochen. Da hätte ich jetzt niemals Equipment oder so gelagert.
Ja, ja.
Hab aber auch nicht so viel mitgenommen, ne, weil da habe ich hauptsächlich mit dem Reflektor zum Beispiel gearbeitet. Da habe ich fast nie geblitzt auf Mallorca, weil da waren ja fast immer Autoshootings.
Mhm. Ja, klar.
Hast hohe Wettersicherheit, kannst immer davon ausgehen, dass das Wetter eigentlich passt, dass du irgendwas draußen machst. Und, ja.
Ja, das ist schon cool. Jeden Tag fliegen Sonne.
Fliegen wir jetzt im Herbst auch nochmal hin. Wir waren jetzt wegen Corona so lange nicht mehr da.
Ja.
Ich hatte danach auch nochmal Shootings auf Mallorca. Das war eigentlich so das Coolste, als ich dann nicht mehr auf Mallorca gelebt habe, schon in Leipzig war und dann ab und zu nochmal ein Shooting in Mallorca zu organisieren, weil abgesehen von dieser ökologischen Geschichte, was damals noch nicht so bewusst war, in meinem Bewusstsein zumindest, dass das natürlich ökologisch, sage ich mal, nicht so sinnvoll ist, aber konntest du damals für 60 Euro von Leipzig zum Beispiel nach Mallorca fliegen.
Ja, ja.
Und dann habe ich da 1-2 Nächte im Hotel übernachtet und ich kannte ja dann halt die Modelle da und hatte auch von einem Freund von mir, der Arbeitskollege, der war Fotografie begeistert, der hat mir dann immer assistiert. Mhm. Der hat sich einen Tag frei genommen, um mich dann zu begleiten bei den Shootings, weil er dann was lernen konnte. Mhm. Ja, das war einfach cool, weil man dann die Insel kannte und ja, jetzt muss ich gerade mal ans Telefon gehen. Zum 5. Mal ruft er mich jetzt an.
Okay.
Ja, hallo? Ja, hallo. Wenn er aufpasst, dass nichts runterfällt, weil es ja Holz ist, ne, dann passt auf, das ist okay. Ne? Okay. Mach's gut. Tschüss. Wir haben im Moment unsere Ferienwohnung vermietet und der wollte jetzt wissen, ob er auf der Holzterrasse grillen darf.
Ah, okay.
Okay, ich habe gesagt, wenn er aufpasst, dann...
Okay.
Also wenn die Zuhörer mal eine schöne Ferienwohnung an der Ostsee mieten wollen, wir haben da noch eine Ferienwohnung.
Ja, sehr gut.
Habe ich das auch noch untergebracht.
Ja.
Ja, wo war ich jetzt? Ah ja, Mallorca, dass das halt ziemlich cool war, weil man sich einfach so auskannte. Und das macht dann einfach Spaß. Ne? Ich bin dann, weiß ich, ein Shooting brauchte ich irgendwie ein bisschen Equipment. Ich wusste genau, wo so ein China-Laden ist. Und das gibt es ja hier so gar nicht. In Spanien gibt es ja in jeder größeren Stadt, sag ich mal. Das sind ja so riesen Supermärkte, wo du alles Mögliche ganz günstig bekommst. Und gerade jetzt so Deko, was weiß ich, so ein Strohhut oder ein Sparschwein. Ich hab ja auch dann mit so Deko-Sachen dann irgendwas die Modelle ausstaffiert.
Ja.
Und dann weißt du genau, wo du halt hin musst und hab dann noch mein Auto vollgepackt mit so Dekokram und dem Modell, das dann nachher geschenkt ist. Das hatte dann zum Beispiel mit einer älteren Frau oder so ein Shooting und die hat dann das ganze Zeug damit nach Hause genommen nach dem Shooting und das sind super coole Bilder geworden. Ja, das hat Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich dir. Ja. Ja, so andere Locations. Also ich fahre jetzt am Wochenende nach Köln. Ich wollte in Köln nochmal ein bisschen Street machen, weil hier in Prüm ist es relativ schnell langweilig geworden. Ich denke mal, in Köln passiert mir das nicht. Aber ich merke auch, also auch beim Fotografieren, einfach nochmal so die Location zu wechseln, um neue Inspirationen zu bekommen, auch von der Umgebung, weil zum Beispiel, wenn ich hier, ja, im Studio, klar, das ist Studio-Hintergrund, aber wenn ich draußen fotografiere und zum Beispiel Anna fotografiere und dann immer in der Wiese und immer mit dem Baum im Hintergrund und so und irgendwann hängt es mir einfach zum Hals raus und ja, das macht dann einfach keinen Spaß mehr.
Das ist einfach so, ne? Sobald man irgendwo anders ist, ist ganz egal. Wenn jetzt jemand aus Köln in die Eifel kommt, der ist hier auch total begeistert. Ne?
Genau,
Man braucht einfach diesen Location-Wechsel.
Ja.
Deswegen fotografieren ja auch die meisten Leute am meisten in Urlaub.
Mhm.
Weil sie einfach so das ganze Jahr überhaupt nichts mehr wahrnehmen von dem, was sie eigentlich so direkt um sich rum haben.
Ja.
Und ist so betriebsblind dann einfach für seine eigene Umgebung. Und sobald man im Urlaub ist, ist alles toll. Egal eigentlich, was man macht, wohin man fährt und so weiter.
Ja. Wobei ich finde, das ist auch eine richtige Kunst, so alltägliche Dinge, so zu Hause zum Beispiel, einfach fotografisch schön darzustellen. Also das musst du halt auch erstmal können. Weil klar, ich meine, wenn ich jetzt irgendwie an so einem ultrageilen Wasserfall in Thailand oder sowas bin, klar sind das coole Landschaftsfotos, aber hier die Wiese vor meiner Haustür cooler zu fotografieren oder sowas, ist halt eine wesentlich größere Herausforderung.
Man sieht die Schönheit halt einfach nicht mehr so. Ne? Wir wohnen ja jetzt in der Eifel, da kommen ja ganz viele Leute auch hin, um hier Urlaub zu machen.
Ja, ja.
Und wenn man hier eine Zeit lang lebt, ich merke das jetzt ja auch wieder, wir sind jetzt knapp ein Jahr wieder hier, das verblasst immer wieder mehr, obwohl die Gegend sich überhaupt nicht verändert hat. Es ist nur, wir verändern uns halt, weil man gewöhnt sich einfach dran. Ne? Das ist so dieses Besondere.
Ja.
Ja.
Wobei das letzte Mal, wie ich bei dir war, wann war denn das? Da bin ich auf jeden Fall zurückgefahren und das war, wie wir in Hillesheim waren, genau.
Ja.
Da bin ich zurückgefahren und dann ist mir nochmal so, also die Sonne war kurz vorm Untergehen. Und es waren ein paar Wolken am Himmel und ich bin da durch diese Landschaft gefahren. Du kennst ja die Strecke da zwischen, was ist das?
Hildesheim und Hillesheim.
Ja, auf jeden Fall bin ich da über die Landstraße gefahren. Es war wunderschön. Also da habe ich mir nochmal gedacht, wie geil, wie schön sieht das hier aus. Ja, leider hatte ich die Kamera nicht dabei, sonst hätte ich angehalten und ein paar Fotos gemacht.
Ja. Das geht mir oft so beim Fahrradfahren, dass ich so neue Strecken, weil du da ja ein bisschen langsamer unterwegs bist und dann hier gibt es ja wirklich super viele Höhenzüge oder Hügel, wo du hochfährst und dann so einen Weitblick hast. Das macht die Eifel ja, finde ich, auch ein bisschen besonders, dass du hier diese, ja, auch weite Blicke hast. Hast ja nicht nur Berge, die dann stark bewaldet sind, sondern auch oft Berge, die dann einfach frei sind, wo du weit gucken kannst, teilweise ja sogar bis nach Köln, bis zum Nürburgring. Oder jetzt am Wochenende war ich mit meiner Frau Richtung Nürburgring am Kellberg, auch eine neue Strecke, wo wir noch nie waren. Das ist schon cool hier, aber man sieht es halt einfach nicht. Ne? Und weil ich hier aufgewachsen bin, ich war nie der Landschaftsfotograf. Mich hat die Stadt eigentlich immer mehr gereizt, fotografisch. Ich kenne aber auch, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, jemanden aus Berlin, der kann einfach überhaupt nichts in Berlin fotografieren. Der ist halt der totale Landschaftsfotograf. Ne? Der fährt da dann ins Meer, in die Berge und so weiter und ist dann total happy und sieht da tausend Sachen. Aber in Berlin fällt dem überhaupt nichts ein. Ne? Dann denke ich immer, wie kann das denn bitte sein? Ja.
Ja, krass. Ja, aber es ist wahrscheinlich wirklich so. Je öfter du es siehst, desto weniger fällt es dir dann auf.
Ja.
Ja.
Deswegen ist ja auch wie wir jetzt leben, eigentlich optimal. Ne? Wir lieben es, die Stadt zu fotografieren, wohnen aber auf dem Land. Dadurch bleibt es einfach auch besonders. Ne? Wenn du jetzt nach Köln fährst, ist bei mir auch
Klar.
immer, jedes Mal, wenn ich nach Köln fahre, bin ich total begeistert. Der Fotograf, denke ich, okay, noch einfacher geht es ja nicht. Ich muss überhaupt nicht, jede Ecke ist irgendwie toll. Aber ich bin auch froh, dass ich nicht immer da wohne, damit das so bleibt, dass das Besondere halt bleibt. Ne?
Ja, genau. Ja, ich habe auch mit Anna schon mal drüber nachgedacht, wenn ich zwei Wohnungen oder zwei Standbeine uns aufbauen, irgendwie eins in der Stadt und eins hier eben in der Eifel. Ja, gut, aber ja, es ist halt einfach nicht wirtschaftlich vertretbar, das zu machen.
Ja, und eigentlich, gerade jetzt zum Beispiel mit dem 9-Euro-Ticket, ist halt jetzt durch die Flut extrem doof, aber es ist natürlich auch cool, andere Städte zu entdecken. Ne? Wenn du jetzt dich auf eine Stadt wieder festlegst, zum Beispiel immer Köln oder Trier oder was auch immer, dann ja, es ist natürlich auch cool, einfach mal dann nach Luxemburg zu fahren oder nach Aachen oder nach Bonn oder mal in Ruhrpott ein bisschen weiter, andere Städte mal zu sehen, mal nach Essen oder Bielefeld war ich neulich. Ja. Also wenn du dann da eine Wohnung hast, hast du ja im Prinzip auch wieder so ein bisschen, das ist ja dann auch ein bisschen wie ein Fotostudio. Ne? Dann musst du immer in die Stadt fahren, weil dann hast du da die Wohnung.
Ja, im Prinzip schon, ja.
Ja. Sagen ja auch viele Leute, die selber eine Ferienwohnung haben, um sie jetzt selber zu nutzen, dass das halt auch ein bisschen stresst. Ne? Da hast du halt auch die Fixkosten einfach und immer die Verpflichtung so, ja, nee, wir müssen auch dahin fahren, weil jetzt haben wir sie uns gekauft oder gemietet oder was auch immer. Und dann fährt man oder muss man halt hinfahren. Dann ist diese Lust dahin zu fahren vielleicht direkt nicht mehr so groß. Ja.
Ja, na klar. Ja. Wie geht das bei dir? Machst du da in Norddeutschland mal Urlaub? Oder ihr
Wir
als Familie?
vermieten ja fast ausschließlich eigentlich. Ja, ich war jetzt auch lange nicht mehr da, weil das ist jetzt wirklich von der Eifel aus, von Leipzig aus war das ja ein Katzensprung, sage ich mal, fast. Deswegen, sonst hätten wir das Projekt noch nicht angegangen. Ich mag halt alte Häuser umbauen und das war halt mein Projekt. Mir war damals ein bisschen langweilig und das Haus haben wir billig gekauft. Das war aber eine absolute Ruine und haben halt komplett kernsaniert und habe ich 2,5 Jahre fast gearbeitet. Bin ich jede Woche hochgefahren mit meinem Bus und habe da irgendwie Verputz weggeklopft und alles Mögliche. Und das war halt eher so ein Projekt und war nicht angedacht, dass wir jetzt da selber viel Urlaub machen. Es ging eher so um dieses Renovieren an sich. Und jetzt wohnen wir halt fast 9,5 Stunden davon weg.
Ja, okay, da
Ja.
fährst du auch nicht einfach so mal hin.
Und in der Zeit, wo wir haben halt ja noch schulpflichtige Kinder, jetzt ist halt auch die Zeit in den Sommerferien, wo wir es gut vermieten können. Und dann fahren wir zum Beispiel jetzt lieber nach Spanien, da hast du halt die Wettersicherheit. Aber Ostsee ist auch super schön, ne? Nur ja, da waren wir auch einfach sehr oft, als wir schon in Leipzig waren. Ne? Da waren wir immer 2, 3 Mal, oder ich war jetzt 2,5 Jahre fast jede Woche da oben, deswegen hat
Ja,
das für
finde ich
mich
auch
so ein
schon.
bisschen auch den Reiz verloren, weil ich es einfach auch sehr gut kenne.
Ja, klar.
Jetzt sind wir über Fails bei Urlauben gelandet, bei Ferien
Ja.
und Zweitdomizilen und haben schon wieder eine Dreiviertelstunde gequatscht.
Ja.
Das ist unser ständiger Fail. Die halbe Stunde
Genau.
reißen wir ja immer ganz locker.
Ja. Immer eine Punktlandung.
Ja, dann hoffen wir mal, dass euch die Folge 15 gefallen hat, auch wenn wir keinen Gast hatten und dass in der Folge 16 dann vielleicht tatsächlich der Gast das erste Mal dabei ist. Wir teasern sie jetzt einfach mal an. Also wir hatten ja, oder haben wir es beim letzten Mal schon gesagt, das war Laura Kirbel, eingeladen hatten. Und ja, sie hat sich auch gefreut mitzumachen. Ja, hoffen wir, dass es dann beim nächsten Podcast mit einem Gast funktioniert.
Ja, hoffentlich. Sonst müssen wir nochmal über Fails reden.
Ansonsten reden wir nur noch über Podcast-Fails.
Genau.
Dann macht's gut. Bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao.